Ich habe heute Morgen einen Text aus dem Lukas-Evangelium, das wir nachher miteinander lesen wollen. Das Thema habe ich so überschrieben: Mission, dein Beitrag ist wichtig. Warum denken wir so oft, auf mich kommt es nicht an oder ich oder mein Beitrag, das ist nicht so wichtig? Ich möchte dazu zwei Dinge erwähnen, kurz. Wir sehen oft die Masse und verlieren uns darin. Unsere Sicht ist heute so globalisiert, dass nur noch das absolut Außergewöhnliche zählt. Ein super Event oder ein gigantisches Erlebnis, das lohnt sich dann, dass man da mal drüber redet, aber wer hat es schon? Die Sicht von Jesus ist aber ganz anders. Er sieht in der Masse den einzelnen Menschen. Er merkt es, wenn ihn in der Masse eine Frau berührt, die sich nach Heilung sehnt. Er hört inmitten von Massen und dem ganzen Lärm drumherum den Blinden, der nach ihm ruft. Allein in den Evangelien finden wir über 390 Mal die Ansprache du. Es geht Jesus um den Einzelnen, um dich. Es geht Gott immer in erster Linie um mich, um dich, nicht um die Menge, nicht um die anderen, die viel mehr Qualitäten zu haben scheinen. Und das Zweite, wir erkennen uns oft nicht als Teil des Körpers von Jesus in dieser Welt. Überlege mal, welchen Teil des Körpers du als unnötig einschätzt. Also mir kam da so in der Vorbereitung zwei Dinge. Einmal der Blinddarm und dann die Mandeln, die macht man ja manchmal raus, ne? Aber wenn man da mal nachguckt, was diese Organe für eine Funktion haben, die Mediziner, die sind da gar nicht so überzeugt, dass man die rausmachen sollte. Der Blinddarm, so habe ich es jetzt gelesen, ich bin kein Mediziner, der dient als Refugium für nützliche Bakterien, für den Darm, wenn der fehlt, also kann irgendwas schieflaufen in diesem Bereich, oder die Mandeln eben für das Immunsystem. Und wenn Jesus nun dieses Bild des Körpers, des Leibes Christi nimmt, um deutlich zu machen, wie er das Zusammenspiel der Kinder, seiner Kinder auf dieser Erde versteht und geplant hat, dann wird deutlich, wenn nur ein kleines Organ fehlt, dann sind Probleme vorprogrammiert. Paulus bezieht sich ja im 1. Korinther 12, wo er über die Gaben des Geistes spricht und über dieses Zusammenwirken der Gaben, bezieht sich auf dieses Bild, das Jesus geprägt hat und betont, wir sind alle aufeinander angewiesen. Kein Organ ist unwichtig. Wenn eines fehlt oder ausfällt, dann leiden alle. Und wenn man die Gemeinden so anschaut, also die, die ich so kenne, dann merkt man überall, dass diese Not immer wieder präsent ist, weil irgendwelche Organe ihren Platz nicht einnehmen oder ausfüllen oder zur Verfügung stehen. Und deshalb möchte ich das einfach am Anfang sagen, dein Beitrag ist wichtig. Nimm dich nicht raus aus diesem Anspruch von Gott, dein Beitrag ist wichtig. Berufung ist bei uns auch etwas, oft etwas Zwiespältiges. Das wird bei Jesus ganz deutlich, als er konkret wird, anhand eines Gleichnisses in Lukas 14, Vers 16 und folgende. Ich lese es jetzt nicht, wir kennen diese Geschichte. Er fordert verschiedene Menschen in unterschiedlichen Situationen auf, ihm nachzufolgen. Und er nimmt das Beispiel von einem großen Festessen, wo ein Gastgeber dann mitteilen lässt, kommt, es ist alles bereit, ich habe alles vorbereitet. Da muss man sich ja diese Situation von früher vorstellen. Man hat da nicht einen Partyservice bestellen können, sondern man hat angefangen vorzubereiten, wenn man wusste, die Leute kommen jetzt so langsam. Und dann ließ er ausrufen und sagt, jetzt kommt, es ist alles da. Aber einer nach dem anderen hat eine teilweise recht plausible Erklärung, warum er nicht kommen kann. Wir wissen nicht, ob Jesus einfach an ein paar Praxisbeispielen deutlich machen wollte, wo unsere Probleme liegen. Auf jeden Fall passt es bei diesen Menschen in der Situation, in der Jesus sie anspricht, nicht. Im übertragenen Sinne könnte sich das heute so anhören. Entschuldige mich, ich habe gerade einen Bauplatz gekauft, in Klammer der Acker, von dem er spricht. Den muss ich mir zuerst anschauen. Oder der andere sagt, entschuldige mich, ich habe mich gerade selbstständig gemacht. Die 5 Ochsengespanne, die der da gekauft hat, das hat erstmal Priorität bei mir jetzt. Oder der andere sagt, entschuldige mich, ich habe gerade geheiratet. Zuerst ist jetzt mal meine Ehe dran und ein kuscheliges Zuhause. Das waren alles wichtige Dinge, die unser Leben ausmachen. Nichts davon ist verwerflich. Alles hat seinen Platz. Und keiner sitzt da und dreht einfach Däumchen und wartet, bis jemand kommt und ihm endlich wirklich etwas Wichtiges zu tun gibt. Die Führungen Gottes, der Ruf Gottes, der passt nie so richtig in unsere Zeitplanung. Wir hatten letzten Sonntag eine Predigt und da hat der Pastor gesagt, oder hat Beispiele gebracht, wie er einfach so Zufälle Gottes in seinem Leben immer wieder erlebt. Wir sagen ja manchmal Zufall, das ist halt zufällig, das ist halt gerade so passiert. Aber er hat gesagt, eigentlich gibt es diese Zufälle, so wie wir sie verstehen oder interpretieren, gar nicht. Sondern Gott lässt uns Dinge zufallen. Da kommen Menschen in unser Blickfeld plötzlich, da kommt irgendjemand. Und das war Gottes Führung, den hat er uns in den Weg gestellt und jetzt haben wir einen Auftrag. Ich habe den Eindruck, dass dieses Verhalten bei vielen gängige Praxis ist, mich eingeschlossen. Eine handfeste Tätigkeit oder Aufgabe, klar abgegrenzt, passend zu meinem Zeitplan und zu meinen Zielen, das geht schon, Jesus. Aber du kennst ja die vielen wichtigen Dinge, die mich beschäftigen. Da bleibt nicht viel Zeit für anderes. Berufung, eine tolle Sache, aber wohl eher für besondere Leute. Wirklich erstaunlich ist nun, wie Jesus Berufung sieht und praktiziert. Lukas 5 beinhaltet aus meiner Sicht die ausführlichste Schilderung von dem, wie Jesus Berufung praktiziert. Ich möchte nur ein paar Fragmente zuerst erwähnen. Wir kennen auch diesen Text sehr gut. Da findet zuerst eine Predigt von Jesus vom Boot aus statt. Er benutzt das Boot von Simon und Andreas und redet zu den Leuten. Und danach kommt der Bericht von einem unglaublichen Fischfang auf Geheiß von Jesus am helllichten Tag. Die Menschen damals, die kannten Jesus noch nicht. Das war das erste Auftreten. Auch Petrus, Jakobus, Andreas, Johannes, diese Leute, die kannten Jesus nicht. Und dann erleben sie einen Prediger, der zu ihnen sagt, am helllichten Tag geh fischen. Und die machen einen Fischfang. Und sowas haben sie noch nie erlebt. Und anschließend wird Simon Petrus geschildert, wie er zutiefst erschüttert ist und alle anderen Fischer mit ihm. Und da lese ich jetzt diesen Text, Lukas 5, 8 bis 11. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Hier geschieht etwas, das Jesus eigentlich jedem Menschen sehr nahe bringt. Im Angesicht von Sündhaftigkeit, von Unglaube, von Zweifel und von Unwürdigkeit erfolgt die Berufung in die Nachfolge. Nicht in einem Moment, wo Gott Menschen vor sich hat, wo er sagt, ja, die sind super, die sind gut, die kann ich gebrauchen. Sondern in einem Moment, wo diese Menschen merken, ich bin überhaupt nichts vor Gott, ich kann gar nichts. Berufung ist bei Gott ein Prozess, den Gott selbst durch das Wirken seines Geistes beginnt, der uns in diese Gedanken Gottes hineinführt, die so anders sind als unsere, der uns den himmelweiten Unterschied erkennen lässt zwischen dem, was Gott kann und dem, was wir uns vorstellen können. Und der uns zuerst einmal zu einer Erkenntnis der Unwürdigkeit führt. Eigentlich bin ich es nicht wert, dass Gott mit mir etwas macht. Und der dann dahin führt, dass Menschen sich ganz anders im Licht Gottes erkennen. Eine Missionarin hat im Zusammenhang mit ihrer Berufungsgeschichte rückblickend einmal gesagt, mal ganz ehrlich, ganz viele Aufgaben hätte Gott ohne mich doch wesentlich besser und schneller lösen können. Und da hatte sie recht. Aber Gott nimmt uns mit hinein, mit unseren Schwächen, mit unseren Unmöglichkeiten, mit unseren Zweifeln, die wir haben. Er nimmt uns mit hinein, wenn wir Ja dazu sagen. Erst nach dieser Erkenntnis des Petrus erfolgt die Berufung in die Nachfolge. Solange wir die Spezialisten sind und unser Leben meinen im Griff zu haben, solange wir meinen, es immer noch besser zu wissen, wie es geht als Gott, solange können wir nicht wirklich Gottes Führung erfahren. Solange bleibt Gottes Führung im Hintergrund und wir bleiben auf unsere armseligen Hilfsmittel beschränkt. Und was hier auch noch ganz deutlich wird, es geht nicht in erster Linie um die Berufung an einen speziellen Ort, in ein Land, in eine spezielle Aufgabe, sondern in erster Linie geschieht Berufung in die Nachfolge. Jesus nachfolgen, wir haben es vorher gesungen. Ich will ihm folgen, darum geht's. Was bedeutet das? Ich möchte kurz drei sehr praktische Dinge ansprechen. Erstens, in der Beziehung zu Jesus wachsen. Das bedeutet Nachfolge zunächst einmal. Das ist ein absolutes Basic. Mit Jesus so rechnen, wie keiner von uns daran zweifelt, dass am Morgen die Sonne aufgeht, auch wenn man sie nicht immer sieht. Keiner von uns zweifelt daran. Wir rechnen immer damit, es wird Tag und ich kann den Laden aufmachen und draußen ist es hell. Und genau so sollen wir mit der Gegenwart Gottes rechnen, jeden Tag wieder neu. Es ist unglaublich, was wir erleben, wenn wir das tun. Wie Gott an unserem Erleben teilnimmt, Dinge fügt, wenn ich immer wieder mir bewusst mache, er ist da. Und ich kann ihn jetzt auch bitten, dass er mir hilft in der Situation, dass er mir die richtigen Gedanken gibt, die richtigen Worte, das richtige Verhalten. Und wie armselig unser Alltag manchmal verläuft, wenn wir diese Beziehung nicht leben, wenn Gott da keinen Raum hat und wir vor uns hin wursteln und am Abend enttäuscht sind, wie der Tag verlaufen ist. Das Zweite, Berufung in die Nachfolge bedeutet, das eigene Leben, die eigenen Vorstellungen loslassen. Werfen wir einen Blick auf diese unglaubliche Entwicklung beim Petrus, beim Sturm auf dem See Genezareth zum Beispiel. Das Wasser steht den Jüngern bis zum Hals, buchstäblich, und Jesus schläft. Und sie rufen in letzter Verzweiflung, Meister, wir gehen unter. Und kurz, so quasi vor dem Herzinfarkt, greift Jesus ein. Und dann, ein paar Jahre später, da sehen wir den Petrus im Gefängnis, im Prinzip kurz vor seiner Hinrichtung, an Händen und Füßen angekettet. Er kann unmöglich da raus, drei Türen, durch die er durchgehen müsste, aufs Schärfste bewacht. Und Petrus schläft so tief, dass der Engel Mühe hat, ihn aufzuwecken. Petrus, Petrus, muss er sagen, ein paar Mal, bis der aufwacht und endlich merkt, ah, da ist ein Engel und der will mir jetzt raushelfen. Er hat geschlafen, den Schlaf der Gerechten. Erkennen wir diese gewaltige Entwicklung in der Beziehung zu Jesus? Die äußeren Verhältnisse sind in keiner Weise besser geworden, aber die Erschütterung, die Verlustangst, und sogar die Todesangst sind einfach weg. Und wenn ich manche jungen Missionare bei uns anschaue, wie zaghaft sie angefangen haben, ich denke da an eine junge Frau, die zunächst als Kurzzeiterin als Herrnhelferin angefangen hat. Sie war sehr schüchtern, oft sehr zögerlich. Man hat die Worte gar nicht so richtig aus ihr rausbekommen. Dann ist sie zurückgekommen, dann hat sie 2 Jahre Berufserfahrung in ihrem Beruf als Krankenschwester gemacht und dann hat sie gemerkt, dass Gott ihr Mission aufs Herz legt und sie hat sich fast nicht getraut, bei uns anzurufen und zu sagen, du, Gott hat mir irgendwie das gezeigt, dass ich wieder rausgehen soll und so. Und wir waren sehr erfreut, sind dann den Weg mit ihr gegangen. Und danach ist sie sehr zaghaft in die medizinische Arbeit in Abyssinien eingestiegen, in dem Waisenhaus im Tschad. Und bald darauf hatte sie die Leitung, weil wieder andere ausgefallen sind. Und jeder hat gedacht, oh, wird sie das packen, so ein schüchternes Mädchen. Aber sie wurde mutig, sie wurde vertrauensvoll. Und sie hat dann diese große Verantwortung während 6 Jahren getragen. Und wir waren erstaunt, was Gott da aus ihr gemacht hat. Gut, die Katharina ist jetzt nicht so schüchtern. Wissen nicht, was bei ihr rauskommt. Aber ich denke, sie wird auch an einige Punkte kommen, wo sie merken wird, ja, ich brauche wirklich Jesus, der mir da durchhilft. Und Jesus macht daraus was, wenn wir einfach Ja sagen zu ihm und loslassen. Und das Dritte und Letzte, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir Berufung erfahren wollen, dann müssen wir uns vom Herzschlag Gottes für diese Welt anstecken lassen. Vom Herzschlag Gottes anstecken lassen. Wie schlägt sein Herz? Ich habe in einem Kommentar vor einiger Zeit mal gelesen, ein Kommentar zur Offenbarung, das Ende der Welt wartet, bis jeder in die Arme Gottes gefunden hat, der dazu bereit ist. Dieser Satz hat mir sehr gut gefallen. Das Ende der Welt wartet, bis jeder in die Arme Gottes gefunden hat, der dazu bereit ist. 2. Petrus 3, Vers 9. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und mit dem alle, da meint er alle. Den unmöglichsten Typen, die schlimmsten Terroristen. Er meint einfach alle, weil er die Verirrung unseres Lebens kennt. Wenn wir im muslimischen Umfeld arbeiten, dann erscheint uns manchmal unser Einsatz wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber manchmal öffnet Gott unseren Blick für sein Tun. Und wir staunen immer wieder, wie Gott eigentlich selber der größte Missionar ist. Wir konnten vor einiger Zeit mal an einer Tagung zum Thema Insider Movement teilnehmen. Das ist so eine Bewegung, teilweise umstritten, wie Muslime in geschlossenen Ländern zum Glauben kommen, ohne Missionare. Und auf jeden Fall haben wir da einen Bericht aus Äthiopien gehört von einem Imam, der vor über 20 Jahren eine Vision von Jesus bekommen hatte, wo er ihm gesagt hat, einfach folge mir nach. Er hatte keine Bibel, da war kein Missionar drumherum. Einfach diese Begegnung mit Jesus, folge mir nach. Und dann hat er im Koran gesucht nach Jesus, hat viele Stellen über Jesus gefunden, dass Jesus größer ist als Mohammed. Und dann hat er das einfach seinen Leuten gepredigt. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie Gottes Zeitplanung ist. Nach 20 Jahren hat er erneut eine Offenbarung gehabt, wo Jesus zu ihm gesagt hat, geh jetzt zu Christen, um zu erfahren, wer ich wirklich bin. Und dann hat er das erfahren und ist ein Jünger Jesu geworden. Aber durch diese 20 Jahre Predigt in den verschiedenen Moscheen hat er so viel von Jesus schon gesagt gehabt in den Moscheen, dass danach über 20.000 Leute zum Glauben gekommen sind. Und ganz ohne Missionare. Das tut Gott. Und das ist das, wo wir mit Gott rechnen können in unserem Leben. Er hat ein großes Herz für jeden Menschen und er möchte, dass wir dieses Herz mit ihm teilen und dass wir zu den Menschen hingehen und offen sind für die Menschen, die er uns in den Weg stellt. Offen für die Wege, die er uns führt, wenn sie auch manchmal ganz anders sind, als wir uns das vorstellen können. Nimm das Puzzlestück deiner Berufung und füge es dort ein, wo Jesus es dir zeigt. Und du kommst zum Staunen, was er tut mit dir und trotz dir. Wir erleben das gerade auch noch, nur zum Schluss noch, ein Stück weit auch hier in Deutschland, wie wir einfach geführt wurden, auch mit Migranten zu arbeiten. Wir haben einen Al-Masira-Kurs angefangen, das ist so ein Kurs wie so ein Alpha-Kurs für Muslime. Und wir müssen ehrlich sagen, wir haben noch nie so tief mit Muslimen über den christlichen Glauben reden können wie in diesem Kurs. Und wir haben noch nie so eine Offenheit erlebt unter Muslimen. Und Gott führt diese Leute heute in unser Land, damit wir ihnen die Botschaft bringen. Wir haben auch als Mission auf dem Herzen, einfach Gemeinden zu helfen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen. Viele Missionen sind da bereit dazu. Nehmt das in Anspruch und lasst euch einfach auch in diesem Bereich gebrauchen vom Herz Gottes. Amen.